Wir sprechen heute mit Sanja Meinaritsch. Die hat ihr Sanja.studio hier im Gründwerk. Und sie spricht heute mit uns über die Gründwerk-Community, wie wir uns gegenseitig wachsen sehen möchten und über Logos, das manchmal weniger mehr ist, und über ganz schön viele Eisberge. Und wenn du wissen willst, was für Eisberge das sind, dann bleib gerne bis zum Schluss dran. Hallo Sanja, schön, dass du da bist.
Hi Silke, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Liebe Sanja, was war denn dein erster Job?
Da habe ich natürlich auch schon drüber nachgedacht. Mein erster Job war tatsächlich, dass ich mitgeholfen habe beim Kinderturnen, da halt die Kids mit zu beaufsichtigen. Ich glaube, das war damals für 5 € die Stunde nebenher in der Schule. Ich glaube, ich war noch keine 16. Genau, und dann ganz klassischer Weg, Zeitung austragen und danach im Supermarkt jobben. Und ja, das waren so die Nebenjobs, die ich bis dato hatte. Und dann ja, ist ganz viel im Irish Pub gelandet.
Ja. Was lernt man denn da so jetzt gerade im Irish Pub? Das würde mich interessieren.
Schlagfertigkeit. Das habe ich wirklich ganz viel aus dem Irish Pub mit raus. Also ist ja eh schon, dass man da irgendwie oftmals blöde Sprüche gekloppt kriegt. Natürlich immer lieb und nett. Und das habe ich da gelernt, wirklich auf die dümmsten Sprüche eigentlich irgendwie wirklich auch noch eine dümmere Antwort drauf zu geben. Also das kann ich sehr gut davon. Und natürlich auch Menschen zu lesen und auch Smalltalk mit denen zu führen. Einfach zu quatschen, keine Hemmungen zu haben, einfach mit denen zu ratschen und sofort in ein Gespräch zu kommen und irgendwo mit dran zu hängen. Und ja, das habe ich wirklich ganz viel im Irish Pub gelernt. Also ja, auch spannendes Learning immer für mich, dass man überall ja ganz viel Learnings mit rausziehen kann, obwohl es vielleicht gar nichts mit dem eigenen Beruf oder der Berufung zu tun hat.
Im Gründwerk haben wir ja auch eben das Thema, dass wir mit sehr vielen Menschen in Berührung kommen. Unsere Community ist inzwischen schon ganz schön groß geworden. Wie empfindest du das denn, wenn du hier reinkommst? Was sind denn so die Vorteile der Community?
Ganz klar, die Community will dich immer wachsen sehen. Also das ist wirklich was, was ich sehr schätze. Auch wenn man mal auf gut Deutsch einen Scheißtag hat, dann wird man hier aufgefangen und ja, kann eigentlich mit allen Ängsten und Sorgen immer reinkommen. Und das finde ich wirklich wahnsinnig viel wert, dass man einfach immer wen zum Reden hat. Dann auch, es macht wahnsinnig viel Spaß, einfach sich auszutauschen. Man merkt, dass jeder immer irgendwo bei denselben ja, Hürden stand. Das ist einfach der größte Mehrwert von so einer Community, dass man immer wen da hat und dass es sich ja auch fast so anfühlt, als wäre man irgendwie mit Kollegen zusammen, obwohl das ja eigentlich gar keine Kollegen sind.
Ja. Ja, das stimmt. Das sind die großen Vorteile, dass wenn man als Einzelunternehmer unterwegs ist, hier tatsächlich gleich einen Stamm von Kollegen hat,
ja,
die
richtig.
Zwar eigentlich einer anderen Profession folgen, aber trotzdem mit den gleichen Themen arbeiten.
Irgendwie. Ja, weil durch so eine Gründung ist man ja doch immer irgendwie wieder auf der gleichen Straße, wo einfach die gleichen kleinen Unfälle irgendwie an der Seite stehen, wo man mal eben gucken muss und sich aber dann auch wieder einnorden muss. Und ja, die Straße ist bei der Gründung doch immer irgendwie ähnlich, obwohl es halt sehr viele unterschiedliche Ziele gibt.
Gibt es denn auch Punkte, wo du diese Schlagfertigkeit aus dem Irish Pub einsetzen kannst?
Also definitiv ganz viel beim Netzwerken auf alle Fälle. Da macht es wirklich auch immer sehr viel Spaß, dass ich da ja einfach reingehen kann und eben nicht so die kleine, süße, schüchterne Maus bin, sondern es fällt schon immer sehr auf, wenn man dann auch mal irgendwie in, ja, einen flotten Kommentar reinkriegt. Also das macht da eigentlich meistens immer Spaß, macht die Stimmung locker und da kommt man auch immer sehr schnell ins Gespräch rein.
Ja, weil um Antworten darf man hier nicht verlegen sein in der Community tatsächlich.
Nee.
Also das heißt nicht, dass man gezwungen wird und auch wenn man neu ist, wird man nicht gleich gegrillt. Aber es gibt natürlich Momente, wo wir schon von unseren Mentoren oder auch von anderen Startups durchaus mal ein bisschen gepiesackt werden mit Fragen.
Ja.
Und das sind ja dann auch häufig mal nicht die Fragen, die man gerade hören möchte, weil man weiß, dass da noch Schwächen sind. Was war denn mal eine Frage, die du so bekommen hast, wo du im ersten Moment gedacht hast, oh, jetzt weiß ich gerade keine schlagfertige Antwort?
Am Anfang ganz klassisch der typische Pitch. Also, ah, und wer bist du? Was machst du so? Ja, also ich bin Sanja und ja, ich bin dafür zuständig. So fing das dann ungefähr an. Und das war wirklich was, wo ich jetzt in den letzten 2 Jahren lernen durfte, da schnell drauf zu antworten. Genau, wo man öfter irgendwie oder wo ich öfter keine Antwort einfach drauf hatte.
Ja, der Pitch ist ja ein Riesenthema bei uns. Und das ist ja am Anfang tatsächlich auch das Schwierigste. Also eigentlich weiß man, was man anbieten möchte an Dienstleistungen oder an Produkten. Aber das in wenig Worte zu fassen, so diesen Elevator-Pitch, 3 Sekunden und du hast erklärt, was du
völlig
tust.
Völlig unmöglich, ja.
Also man fängt ja dann erstmal mit dem großen Ganzen an und holt einen großen Bogen aus und erklärt dann, woher man kommt, wohin man will und dann kommt irgendwann auch, was man wirklich macht. Und das ist ja auch etwas, was wir wirklich tatsächlich gegenseitig üben und schauen, dass wir das reduzieren auf einen spannenden Satz, 2 spannende Sätze, wo der Gegenüber gleich sagt, ah ja, das verstehe ich und das könnte vielleicht auch etwas sein, was ich brauche. Weil das ist ja genau das, was man mit dem Pitch erreichen will.
Ja, ich finde auch, dass das von vornherein quasi immer so suggeriert wurde, jeder kann sofort seinen Pitch aufsagen und kann sofort auf den Punkt bringen, nur ich bin die einzig Dumme, die es irgendwie nicht checkt und nicht hinbringt. Stimmt halt null. Kommt man auch irgendwie wieder hin und kriegt dann auch wieder mit, dass einfach ja jeder am Struggeln ist, erstmal auf den Punkt zu bringen, was man selber macht, für wen man es macht und wie man es macht. Also das hat bei mir, glaube ich, 2 Jahre gedauert, dass ich überhaupt das so auf den Punkt bringen konnte.
Das hört sich jetzt für jemanden, der vielleicht noch nie gegründet hat und sein eigenes Produkt verkauft hat, wahnsinnig lange an.
Aber ja.
Es gehört halt viel Arbeit davor dazu. Also man muss viel erst erarbeiten, um dorthin zu kommen. Nämlich für was steht man? Was für Werte hat man als Unternehmen?
Genau.
Was möchte man nach außen transportieren und wie möchte man das machen und wie möchte man das auch in Worte fassen? Das ist ja ein langer Prozess und wie gesagt, da hilft dir das Grundwerk auch, durch Mentoren es zu unterstützen. Und du unterstützt ja tatsächlich diesen Prozess dann doch auch wieder durch deine Dienstleistung.
Ja, auf alle Fälle.
Das dann visuell zu gestalten. Was machst du denn dann mit deinen Kunden?
Ich mache mit meinen Kunden die Designreise quasi. Es geht darum, dass die Kunden zu mir kommen und wir dann zusammen deren Branddesign erarbeiten. Das heißt, dass sie ein neues Logo haben in einem Logosystem, dass sie neue Firmenfarben haben, dass sie neue Schriften haben, Elemente wie Muster, Illustrationen, Icons, dass die einfach mit ihrer Marke visuell so auftreten können, dass sie auf den ersten 3 Sekunden überzeugen. Weil ansonsten hast du heute einfach die Leute wieder verloren. Also deine Expertise, die kann noch so toll sein, die rückt halt erstmal in den Hintergrund, wenn du nicht sofort visuell überzeugst. Wenn jemand auf deine Website raufkommt und die schaut aus wie Kraut und Rüben, dann ist der halt auch super schnell wieder weg. Total egal, wie gut deine Dienstleistung ist. Wenn das nicht ersichtlich ist, dann ist der Kunde weg und damit verlierst du dann dein Geld. Und da setze ich ein, dass ich sage, deine Expertise muss eben so sichtbar sein, dass der Kunde da bleibt.
Also im Grunde ist es der visuelle Pitch.
Genau.
Und den Pitch muss man ja tatsächlich auch überall wieder bringen. Auf
Richtig.
Der Website, auf jedem Flyer, in jedem Gespräch. Und natürlich auf der Visitenkarte, also auf jedem gedruckten Element und auch eben in jedem virtuellen Element. Und überall muss man ja auch wiedererkennbar sein, um eine echte Marke aufzubauen. Was hast du denn da für Tipps für Unternehmer, die jetzt mal starten? Und also jungen Unternehmer, die gerade erst überlegen, oh, ich mache mich jetzt selbstständig und natürlich brauche ich ein Logo, wenn ich rausgehe. Was mache ich denn da?
Genau, das ist das, was alle, glaube ich, oder was allen meistens bewusst ist. Ich brauche erstmal ein Logo. Das ist auch korrekt, aber da möchte ich auch immer gleich dazu sagen, ein Logo ist halt Teil eines großen ganzen Konstrukts. Nur ein Logo wird dir ehrlich gesagt einfach nicht viel bringen. Leute verbinden sich mit Emotionen, mit Gefühlen. Die erinnern sich jetzt nicht unbedingt daran, wie dein Logo aussah, sondern eher, wie sie sich gefühlt haben, während sie auf deiner Website, auf deinem Social-Media-Account waren, während sie mit dir geredet haben, ob du sympathisch warst oder nicht. Und da hast du ja dann auch nicht irgendwie sofort dein Logo auf der Stirn kleben oder so. Also das sieht man ja dann nicht sofort, sondern es ist quasi ein Teil eines großen Ganzen. Das, finde ich, ist ein Learning quasi, was ich so mitgeben möchte, dass man sich nicht nur darauf fokussiert. Und dann finde ich auch noch einen ganz wichtigen Satz, weniger ist mehr. Also ganz viele Logos, die ich sehe, die am Anfang DIY sind und das sind wirklich, ich würde sagen, 90%. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Man wandelt sich auch noch so weit, dass es meiner Meinung nach keinen Sinn macht, dass man sich sofort in eine große Investition reinstürzt, außer man weiß wirklich schon genau, wer man ist, was man macht, für wen man es macht. Wenn man das noch nicht so genau weiß, dann ist, finde ich, die DIY-Lösung auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Und da wäre weniger mehr. Also schau darauf, dass die Schrift gut lesbar ist, dass du vielleicht auch eine Schrift wählst, die lizenzfrei ist, weil ansonsten könntest du da Probleme kriegen. Schau darauf, dass du vielleicht nicht deine Lieblingsfarben wählst als Firmenfarben, sondern auch schaust, welche Farben vielleicht für die Zielgruppe sinnvoll wären, dass die sich angesprochen fühlt, weil du möchtest ja nicht dir was verkaufen, sondern deiner Zielgruppe was verkaufen. Also dass man da wirklich einfach gezielt hingeht und sagt, ich suche mir ein bisschen was Ruhiges raus, ein bisschen was irgendwie, was zu mir passt. Von der Schrift her jetzt nicht so was super Verschnörkeliges, was niemand lesen kann. Dann bringst du nämlich auch einfach nichts. Genau, und reduzierte Elemente würde ich am Anfang empfehlen.
Also man fängt erstmal mit einem eigenen Baukasten quasi an und sucht sich immer erstmal was aus, weil, wie du sagst, das ist halt eine Investition in die Zukunft.
Genau.
Und es soll ja auch langfristig dein Unternehmen repräsentieren. Und wenn du schon am Anfang viel investierst, vielleicht in etwas, was dann nachher gar nicht mehr so das widerspiegelt, was du eigentlich transportieren möchtest, wäre es halt vergeben.
Also da kann ich auch noch kurz reinhaken. Das habe ich ja selber gemerkt in meiner Gründung, dass ich mich in den 3 oder 4 Jahren, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, einfach in so einer rasanten Geschwindigkeit weiterentwickelt habe, dass wenn ich mir überlege, ich hätte vor jetzt einem Jahr mein Branding neu gemacht, auf den Werten und auf den Glaubenssätzen, die ich damals hatte, wäre das halt heute völliger Quatsch, das noch zu haben. Also einfach, weil man sich wirklich in ganz kurzer Zeit so viel noch weiterentwickeln kann. Und deswegen sage ich auch, die DIY-Lösung, meiner Meinung nach, funktioniert sie erstmal sehr gut. Wäre dann natürlich sinnvoll, wenn du dann irgendwie an deine Grenzen stößt und an die Grenzen, die können ganz verschieden aussehen, dass sie einfach nicht mehr passen, dass das Logo irgendwie, dass du es immer irgendwie nicht schön findest, dass du es nicht gerne herzeigst, dass du nicht stolz drauf bist, dass du bei der Website irgendwie denkst, boah, nee, zeige ich jetzt her, aber immer mit der Ausrede dazu, ach ja, die wird gerade überarbeitet. Dann wird es vielleicht Zeit, da mal was zu ändern. Aber am Anfang ist das wirklich sinnvoll, weil du dich einfach so schnell noch veränderst.
Und hinter diesem ganzen Thema steckt ja auch irgendwie so viel Psychologie und so viel Arbeit dahinter, die man dann nachher gar nicht auf den ersten Blick erkennt. Und dann ist es ja tatsächlich eher, gefällt mir oder gefällt mir nicht oder sagt mir etwas oder sagt mir nichts. Aber es ist ja unheimlich viel Psychologie dahinter. Also zum Beispiel meine ersten Berührungspunkte mit, wie gestaltet man denn eine Webseite, waren zum Beispiel Buttons auf der Webseite, dass man die nicht rot macht.
Naja, kann man schon, also.
Aber das ist dann halt schon Alarm und kann man schon machen, aber da drückt halt kaum jemand drauf, weil kaum jemand will auf was Rotes drücken, weil das ist immer so der Alarm, der Notknopf, der Notausknopf ist. Ja. Und den möchte man natürlich ungern drücken. Und das gibt es ja in extrem vielen Bereichen, nicht nur für Farben und auch für die Farbplatzierungen, sondern eben für die Schriften, wie du sagst. Ist es noch lesbar auf der Webseite? Ist es dann auch lesbar auf dem Handy, wenn man die Webseite öffnet?
Oh, ganz wichtig. Da sehe ich auch manchmal wirklich grobe Fails, wo ich mir denke, huh, da könnte man noch mal was überarbeiten.
Das ist tatsächlich etwas, was man, glaube ich, Stück für Stück dann zusammenbauen muss und sich dann eben an gewählter Stelle vielleicht dann auch mal externe Hilfe holt, so wie von dir.
Genau.
Der Lebenszyklus eines Unternehmens, das ist ja auch wirklich das, was sich einfach entwickelt. Und die Selbstständigkeit entwickelt sich ja eben auch in bestimmter Form. Wie war das denn bei dir? Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie du so losgelegt bist und wie deine Reise dann war und vielleicht auch ein bisschen, wie das Grundwerk da mit reingefuscht hat.
Ja, sau gerne. Also ich habe mich selbstständig gemacht während des Studiums schon. Da habe ich Kommunikationsdesign studiert in München und habe dann sehr viel in der Illustration quasi mich bewegt. Illustration und Lettering. Und daraus entsteht natürlich, wie vielleicht bei ganz vielen anderen Designstudenten, Postkarten. Ah ja, ich verkaufe jetzt meine Postkarten. Ich habe auch immer noch welche und jetzt verschenke ich sie heute. Genau, und damit habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe ein Gewerbe angemeldet und habe einen Online-Shop eröffnet für meine eigenen Produkte. Das wurde dann auch immer ein bisschen größer, die Produktpalette. Und aus diesem Studium plus ich habe da meinen eigenen Shop, hat sich dann entwickelt, dass ich nach Dachau gezogen bin damals und dann eine andere selbstständige Designerin kennengelernt habe, die einen Laden oder ein Büro in Dachau hatte. Und wir haben das dann zusammen quasi weitergeführt über ein Jahr lang und hatten dann einen Laden damit drin. Da haben wir uns ja auch kennengelernt.
Das stimmt.
Und da habe ich dann immer gedacht, ja, das ist mein Traum jetzt. Da habe ich jetzt schon den Traum erreicht, in dem ersten Jahr eigentlich dieser Vollselbstständigkeit dann, wo ich ja sofort reingestartet bin, ein Laden, wo ich meine eigenen Produkte verkaufen kann. Und dann habe ich da noch mein Büro drin und habe dann irgendwann ganz schnell gemerkt, das ist gar nicht mein Traum. Genau. Und somit hat dann diese Reise auch irgendwann ein Ende gefunden. Und 4 Monate später, die ich dann im Homeoffice verbracht habe, und ja, kann ich nur zu gewissen Teilen empfehlen, dann hast du mich hier reingezogen ein bisschen in das Grundwerk. Und ich war erst noch ganz vorsichtig und dachte, was ist denn das? Und verstehe ich nicht so ganz. Und dann bin ich hier reingekommen und war halt sofort on fire. Und seitdem bin ich hier. Und das wird dieses Jahr dann auch schon 2 Jahre. Ich saß als erstes auf der Coworking-Space-Fläche für, ich sag mal, ein grobes Jahr, also auf jeden Fall 7 Monate. Dann war ich nochmal zwischenzeitlich im Homeoffice und bin dann wieder zurück, glaube ich, nach 3 Monaten. Und dann 2 Monate später wurde ganz plötzlich über Nacht mein kleines Mini-Studio quasi frei, sodass ich mir dann seit letztem Jahr im Mai einen Büroraum angemietet habe. Und seitdem, ja, habe ich hier mein Studio drin. Und so bin ich quasi im Gründwerk weitergewandert von eben von dem Coworking-Space-Platz zu meinem eigenen Büro und habe dann auch hier natürlich Mentoren kennengelernt, Mentorinnen kennengelernt, auch meine Mentorin gefunden. Und durch die weiß ich nicht, wie schnell ich einfach gewachsen bin. Also ich kann es manchmal selber nicht glauben. Ich habe es vorhin schon kurz angerissen. Vor einem Jahr, was ich da geglaubt habe, was möglich ist, nämlich ungefähr gar nichts, zu heute, also absurd, wie schnell das wirklich gehen kann, wenn man die richtigen Leute an der Seite hat. Und da hat das Gründwerk eben ganz viel dazu beigetragen, dass man dieses Umfeld hat, dass man auch den Zugang zu Mentoren und Mentorinnen hat und dass man ja auch die Community mit dazu hat, wo man sich immer wieder auch drauf verlassen kann. Wenn man einen guten Tag hat, dass mit gefeiert wird. Wenn man einen schlechten Tag hat, dass wieder rausgezogen wird aus dem Loch und die Welt auch gar nicht so schlimm ist.
Welche Mentoren haben dir denn da so geholfen? Zu welchen Themen konnten die dich denn unterstützen?
Ich hatte Elke als Mentorin oder ich habe sie gerade auch noch. Und das war wirklich, ja, eine 180-Grad-Wende. Als ich mit ihr angefangen habe, hatte ich auf jeden Fall meinen Online-Shop noch. War aber selber schon irgendwie, dass ich mir dachte, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so der Burner ist. Ich habe dann damals quasi direkt beim Start der Selbstständigkeit angefangen, dass ich eben diesen Online-Shop habe und natürlich Grafikdesign-Arbeiten anbiete. Alles, was möglich ist. Und dachte mir, ja, so ein Kunde pro Monat, der reicht ja vollkommen. Und dann habe ich ja mein Leben schon finanziert. Easy peasy. Traum wurde ganz schnell zerplatzt, weil natürlich findet dich halt kein einziger Kunde. Also wo soll er denn herkommen? Der kommt ja nicht einfach durch die Tür rein und sagt, ach ja, nice, schön, dass Sie jetzt hier irgendwie was anbieten. Cool, da scheffle ich Ihnen jetzt gleich mal das Geld rein. Funktioniert natürlich so nicht. Und mit Elke konnte ich dann wirklich super erarbeiten, dass man eben für jede kleine Dienstleistung, die man so hat, ein Riesenweg quasi an Maschinerie dahinter haben muss, damit das überhaupt läuft, damit überhaupt der Kunde checkt, was ich mache und damit er zu mir kommt. Und das wurde quasi mit der Elke zusammen aufgesetzt, dass ich sage, wer bin ich, was mache ich, worauf fokussiere ich mich, wo finden vielleicht auch alle meine Talente, die ich ja super gerne mache. Ich illustriere super gern, ich schreibe super gern, ich letter super gern. Und das alles, diese ganzen Talente, bündeln sich ja in der Gestaltung eines Logodesigns beispielsweise, wo ich aber halt auch ein Logodesign entwerfen kann, was eben Herz und Hirn mit drin hat. Also was nicht nur schön ist, sondern was halt auf einem, ich sag mal, wieder so einem Wertefundament basiert, damit man eben auch sagen kann, dass es langfristig genau das ist, was mich repräsentiert. Und ja, diese Klarheit, die habe ich dank der Mentoren und vor allem dank Elke gefunden.
Gab es ja noch andere Mentoren, die dir auch noch Tipps gegeben haben?
Natürlich. Wir haben ja den Marc mit dabei, der war ja auch schon in der vorherigen Folge hier mit dabei. Dem sein Gehirn hätte ich einfach manchmal gerne. Das funktioniert so auf Zack. Also da hat man echt eine Frage und der ballert einfach wirklich raus. Man kann es gar nicht anders sagen. Der hat mir sehr nochmal geholfen, dass ich von Sanja Sunshine, mein alter Ego, zu Sanja.studio wurde und bin damit auch immer noch sehr happy und sehr glücklich und fühle mich damit quasi ein bisschen erwachsener als wie davor in den jugendlichen Kinderschuhen. Genau, und dann gibt es natürlich noch weitere Mentoren, mit denen man immer wieder quatscht. Also Phil ist ja auch oft da, der hat auch immer schöne Impulse mit dabei und ja, tut auch immer wieder gut, da einfach mal kurz zu raten und was zu erzählen. Und meistens finden die dann sowieso immer ein Thema von sich, obwohl man das selber gar nicht auf dem Schirm hatte, wo sie dann so richtig schön reinpieksen können.
Das stimmt. Du hast ja eben den Begriff Lettering schon ein paar Mal verwendet. Kannst du dazu nochmal sagen, was das genau ist?
Ja, klar. Sorry. Das setze ich natürlich immer voraus, weil ich das weiß, weiß es die ganze Welt. Lettering ist quasi sowas wie auch Kalligrafie, nur in moderner Interpretation. Bei der Kalligrafie, da schreibt man ja mit einer Feder und die Feder hat zwar 2 Schenkel, sagt man vorne dran, dass wenn man viel Druck drauf gibt, dann bespreizen die sich ein bisschen und dann hat man einen dickeren Strich. Wenn man wenig Druck drauf gibt, dann ist der Strich dünn. Und das Ganze wurde übersetzt quasi auf einen Filzstift. Der heißt Brush Pen, also wie ein Pinsel, aber halt mit einer Filzstiftspitze. Funktioniert natürlich auch mit einem Pinsel. Und da kann man auch dann ja schön schreiben, aber eben mit einem gewissen Rhythmus, so dass man halt sagt, okay, Aufstriche sind immer dünn, Abstriche sind immer dick. Genau, habe ich by the way auch verschiedenste Kurse dazu gegeben und Workshops angeboten in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit, was auch immer sehr viel Spaß gemacht hat und vielleicht kommt es irgendwann mal wieder. Aber ja, jetzt ist gerade der Fokus bei Branddesign.
Könntest du das auch einfließen lassen beim Branddesign?
Also immer, ja. Also was heißt immer? Wenn es natürlich zum Kunden mitpasst. Tatsächlich habe ich einen großen Kunden, seitdem mit dem arbeite ich seit ersten Stunde eigentlich zusammen. Und die haben mich entdeckt über ein Lettering, was sie von mir gesehen haben und meinten darüber, boah, genau sowas suchen wir, machst du auch Logos? Und ich dachte so, ja, mach ich. Und ja, bei denen ist wirklich ganz viel handgeschrieben. Also das Logo selber ist schon handgeschrieben. Dazu sind Olivenzweige selbst illustriert. Dann haben die eine riesen Feinkostlinie, wo alle Namen immer einzeln gelettert sind. Also das ist wirklich super individuell entstanden. Die ganzen verschiedenen Etiketten von den Oliven und getrocknete Tomaten und Honig und ja, was sie nicht alles haben. Genau, also das Lettering fließt auch in die Arbeit damit ein, wenn das zum Kunden passt und wenn es natürlich gewünscht ist.
Wir haben eben über den Pitch gesprochen und haben gesagt, das ist im Grunde die Eisbergspitze von der vielen Arbeit, die man vorher machen muss, um diesen kleinen Pitch eben nach außen zeigen zu können. Aber es liegt ganz viel Arbeit darunter, die man nicht sieht. Mir scheint das beim Logo-Design auch so zu sein, dass man, wenn man dann nachher rausgeht, man vorher ganz, ganz viel Arbeit gemacht hat. Und das hast du ja auch schon ein bisschen erzählt. Aber empfindest du das auch so?
Schon, ja. Du sagtest jetzt gerade den Eisberg. Also der Eisberg ist immer ein ganz gutes Sinnbeispiel. Wir lieben Eisberge, haben wir ja ständig immer überall. Und ganz viele denken immer, dass das Logo halt sonst was ist und dass das das Wichtigste überhaupt für dein ganzes Branddesign. Aber wenn man diesen Eisberg nimmt und der größte Teil des Eisbergs, so wissen wir ja, ist ja unter Wasser, dann ist über Wasser quasi alles, was du siehst. Also die Farben, das Logo, das ganze System dahinter, die Schriften, Illustrationen, Elemente. Und alles unten drunter ist aber das Fundament, warum ja überhaupt diese Elemente oben schwimmen können. Und das finde ich immer sehr spannend, dass da ja das Wissen gar nicht besteht, dass man eigentlich Werte hat, auf die man sich beruft, dass man eine Vision hat, dass man eine Mission hat, dass man wirklich weiß, was man mit seiner Marke quasi ausdrucken möchte, welche Zielgruppe man erreichen möchte. Und diese ganze fundamentale Arbeit, die ist ja quasi der untere Teil des Eisbergs. Und dieser Riesenwust an Arbeit, dieser große, große Teil des Eisbergs, ist das, was die Leute ja mit in den Workshop reinbringen bei mir. Und woraus dann quasi diese Designelemente entstehen können. Davor bringt es ja immer gar nicht so viel, weil man sonst eben eine leere Hülle gestaltet, die eben einfach kein Fundament hat. Das sieht zwar dann schön aus, also ich kann einfach auch Sachen nur schön machen, aber mir gefällt es schon sehr, wenn man Sachen mit Sinn schön macht. Genau. Und dann ist eben Kreativität da auch ein ganz großer Teil davon, vor allem so im Teil des Schöpfungsprozesses, wo dann wirklich die ganzen Werte, also dieser ganze große Teil genommen wird und einmal in ein visuelles Konzept übersetzt wird. Und ja, das ist dann auch immer der, finde ich persönlich, spannendste Teil, wo ich einfach ja frei arbeiten kann und dann das dem Kunden vorstelle und dann auch quasi seine ganzen Gedanken und Ideen und Werte und Überzeugungen und Meinungen in eine Geschichte quasi einspanne, die ich ihm dann präsentiere. Und bei den beiden Geschichten, die ich dann präsentiere, da klicken die dann immer und da kommt auf einmal alles zusammen, was sie irgendwie vorher vielleicht auch gar nicht zusammen gesehen haben. Und das ist wirklich, das macht am allermeisten Spaß. Also da ist schon auch ganz viel, ich sag mal, wie so eine Art strukturelle Arbeit drin oder wie eine, ja, man muss schon eine Roadmap haben, damit man weiß, wie man jetzt was zusammenfügen kann. Und die Kreativität übersetzt das Ganze dann einfach. Also einfach, ist ja logisch, easy peasy.
Ja, das ist immer das, was man nach außen sieht. Und das scheint genau, dann immer so einfach zu sein. Aber es ist eben auch viel strukturelle Arbeit für dich dahinter, auch alles in Strukturen zu gießen, was vielleicht noch gar nicht so in der Form da ist und was nur ein Gefühl ist, was dir auch vermittelt wird und du versuchst es dann eben zu übersetzen und das ist ja dann auch deine Hilfestellung, die du gibst.
Genau.
Wie kannst du dich denn als Unternehmerin dann hier noch Gründwerk einbringen?
Tatsächlich ziemlich viel. Also ich krieg, fast täglich ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon sehr oft von verschiedensten anderen Community-Mitgliedern, dass sie zu mir reinkommen und sagen, Sanja, könntest du mal ganz kurz vielleicht hier drüber gucken und deinen Senf dazu abgeben? Jo, kann ich. Da komme ich immer gerne rein und ich biete es ja auch immer an. Ich sage ja auch, ey, wenn ihr irgendwas an Plakaten drucken wollt, irgendwas veröffentlichen wollt, eine Frage zu eurem Logo habt, zu euren Farben, wenn ihr irgendwas neu braucht oder so. Es sind ja auch alle Starter hier drin und ich glaube, die meisten haben auch immer noch ein DIY-Logo-Design plus Brand-Design dahinter. Also teilweise gibt es ja dann schon mehr als wie nur ein Logo-Design und ich biete ja dann auch immer an und sag, frag doch einfach, bevor irgendwas passiert, weil ich bin ja eh da und ich teile das gerne. Also ich halte auch nie zurück hinterm Berg irgendwie mit meinen Infos oder so. Genau, und da glaube ich, kann ich mich ganz viel mit einbringen, dass ich wirklich aus vermeintlich schönen Sachen noch schneller schönere Sachen machen kann, sodass sie dann auch für den Leser sinnvoll und übersichtlich sind und die auch sofort verstehen, um was es jetzt bei der Information geht.
Kann ich nur so bestätigen. Ich nutze das ja auch sehr häufig.
Ja, mittlerweile. Man musste dich auch pushen.
Ja, okay, ja. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, aber das ist ja am Anfang, denkt man halt, ja, komm, ich mach mal schnell irgendwie ein Flyer, Plakat, Beitrag für Social Media. Und ich meine, alles ist Design. Inzwischen ist so viel visuell und es ist, man kommt gar nicht drum rum, als Unternehmer auch Dinge visuell darzustellen. Und natürlich kann man nicht immer die große Agentur beauftragen und sich das designen lassen, wenn man nicht gerade das DAX-Unternehmen ist oder sich entsprechende Mitarbeiter einstellen. Das heißt, man macht es erstmal selbst. Und manchmal sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Das kann ich wirklich zu 100% unterstreichen, weil bei einem selber sieht man wirklich nie, wo es jetzt eigentlich wirklich hingeht. Also das kann ich ja von mir auch selber bezeugen. Es ist so schwierig, für sich selber was zu gestalten. Es ist sowas von, für mich persönlich, Pups einfach, für andere was zu gestalten, weil ich da natürlich genau weiß, wo ich hingehe und was Sinn macht und dann irgendwie verschiedene Sachen probiere und durch Trial and Error wieder irgendwie rausfinde, ah ja, nee, war eine blöde Idee, wieder zurück. Aber für mich selber habe ich halt alle Möglichkeiten offen und habe halt immer wieder im Hinterkopf, ach ja, ich könnte ja noch das und das und das. Also für sich selber zu gestalten, ist das Allerschwierigste auf der ganzen Welt. Es ist fürchterlich, es ist anstrengend und es ist wirklich auch immer wieder, dass man sich denkt, mein Gott, was soll das überhaupt? Was kann ich überhaupt? Du kannst für dich selber einfach am allerschlechtesten gestalten. Das sollte dir bewusst sein, wenn du auch ein DIY-Design machst. Das ist wirklich das Allerschwierigste überhaupt. Also genau, deswegen sage ich ja auch immer, wenn ihr Fragen habt, dann fragt bitte sofort. Von außen kann man immer nochmal ja einen ganz neutralen Blick drauf werfen und sagen, ey, probier doch mal irgendwie so und so, schau doch mal irgendwie da kurz das Layout an. Und was du jetzt vorhin auch noch meintest, dass man ja nicht immer irgendwie große Firmen beauftragen kann, wenn man nicht gerade sonst was schon an Umsatz hat. Absolut korrekt. Und ich finde aber auch, dass unsere Welt halt so schnelllebig geworden ist, vor allem auch, wenn man seinem Unternehmen als Brand, als Personal Brand auf Social Media unterwegs ist. Das ist so schnelllebig, wenn da mal ein Post jetzt nicht das Nonplusultra ist und super schick aussieht. Ja, mein Gott, so what? In gefühlt 24 Stunden ist ja schon wieder Geschichte. Bisschen schade und ich plädiere trotzdem dafür. Ich sehe zum Beispiel Instagram auch immer so als Schaufenster. Und dass mein Schaufenster immer ordentlich ist, ist wahnsinnig wichtig, vor allem mit meinem Hintergrund. Ich habe damals Dekorateur gelernt als erste Ausbildungsstelle, was jetzt Gestalter für visuelles Marketing heißt, nur damit jeder Bescheid weiß. Und da war es wirklich das Allerwichtigste, das Schaufenster muss ordentlich sein, weil ansonsten kommen ja die Kunden überhaupt nicht in den Laden rein. Und Social Media oder auch die Website ist heutzutage dein Schaufenster. Und wenn du da schlamperst, ja, dann kommt halt keiner rein. Und vor allem kommt keiner rein und lässt dann viel Geld bei dir. Also das ist eine ganz glasklare Sache. Wenn da aber mal irgendwie so ein kleiner Punkt mal irgendwo, der dir sauer aufstößt, den sieht wahrscheinlich niemand anders.
Das ist ja auch das Tolle, dass man zu dir gehen kann und immer nachfragen kann. Und ich glaube, das zeigt auch grundsätzlich hier die Community auf.
Auf jeden Fall.
Wenn man irgendein Thema hat, ob das nun zu SEO sehr ist, dann ja, stehen wir bei Jonas und Matze auf der Matte.
Gefühlt stehe ich da auch täglich und da kann man sich auch immer was abholen. Also es ist wirklich... Die Community hier ist wahnsinnig viel wert mit dem ganzen Wissen, was da ist. Und ich glaube, da sind wirklich auch alle mit dabei, dass sie immer unterstützend sind und sich immer Zeit füreinander genommen wird.
Ja, auch dieses Klima hier drin im Haus, das ist ja auch das, was wir häufig von Leuten von außen nochmal wieder gespiegelt bekommen. Es ist hier immer locker, es ist entspannt, es ist wertschätzend, es ist wohlwollend.
Familiär.
Familiär, absolut. Dieser Austausch ist einfach das, was man nicht ersetzen kann durch eine Google-Suche oder schwerlich ersetzen kann, weil das würde viel zu lange dauern, schnell mal im Büro weiterzulaufen und sich ein Feedback zu holen oder ein Thema nochmal aufzubrechen, ist einfach ganz anders, als wenn man zu Hause alleine im Kämmerchen sitzen.
Ja, voll. Und meist hat man ja wahrscheinlich auch immer irgendwelche wirren Fragen. Und wenn man dann zu der Person hingeht, die klärt ja sofort irgendwie den Nebel in deinem Kopf raus und weiß dann sofort, ah, da liegt eigentlich das Problem und so kann ich dir helfen. Also ich habe selber gelernt, dass wenn ich Probleme habe, dann bin ich damit einfach tausendmal schneller und besser beraten, als wie, dass ich da erst, also Google nutze ich schon gar nicht mehr, ChatGPT, mein bester Freund, genau, aber das ist wirklich, also die menschliche Komponente ist da noch immer deutlich besser, sofort zu verstehen, was eigentlich mein Problem ist, auch wenn ich selber manchmal gar nicht weiß, was mein Problem ist.
Das ist doch ein super Schlusswort. Wir wissen zwar häufig nicht, was unser Problem ist, aber wir kriegen es dann schon raus.
Ja, auf jeden Fall. Und meistens finden wir eine richtig gute Lösung dafür und dann ist auch wieder so Raketenstart und dass man wieder Bock hat und motiviert ist und ja, weiter die anderen Leute auch noch mit anstecken kann mit seiner Motivation. Also sucht euch Leute, die euch mitwachsen sehen wollen.
Wunderbar. Vielen Dank, Sanja, dass du heute bei uns im Podcast warst. Ja, vielen Dank für deine klaren Worte in Richtung Design. Ich glaube, dass es weiterhin ein spannendes Thema ist und dass wir auch bestimmt noch mal häufiger darüber sprechen werden.
Ja, ich freue mich schon.
Weil das im Bereich Marketing und Vertrieb einfach ein ganz großer Block ist, den wir alle bedienen müssen mit unseren Unternehmen. Danke, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Grundwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.